Ich rede heute mit einem Goldmedaillengewinner von den Asiatischen Winterspielen. Unfassbar, dass das möglich ist. Und der auch noch Mundart redet. Vielleicht ist er der Erste. Ich glaube, er hat noch zwei andere im Team, wo es gleich geht. Hey, mega geil. Ich rede heute wieder mit dir, Ellen. Das letzte Mal, wo wir geredet haben, hat die Folge geheissen: Startup verkauft und finanziell frei. Was jetzt?
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding» alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren.
Und das ist schon anderthalb Jahre her, die Zeit rennt. Hättest du gedacht, dass es schon so lange her ist?
Hey, ich habe vorne überlegt, wie viele Mal bin ich bei dir? Das dritte Mal?
Das dritte Mal jetzt, ja.
Das dritte Mal und das erste Mal war, das ist noch länger her, also obviously noch länger her, das ist fünf Jahre her.
Ja, so vier, nein, vor fünf Jahren habe ich gestartet, also ist irgendwo dann so 4,5 oder so, das habe ich nicht genau im Kopf. Und bei dir hat sich in dieser Zeit ja brutal viel gemacht.
Ja,
also du hast zwar Amorana, ist dann schon verkauft gewesen.
Beim zweiten Mal, beim ersten Mal, glaube ich, noch nicht.
Okay, das wäre sogar noch spannend, das könnte noch sein. Ja. Und du hast dort wirklich noch den absoluten Minimalisten-Lifestyle gelebt. Das ist ja mittlerweile nicht im Ganzen so.
Ja, wie man dahinter sieht, mit meinem Geschirr dahinter, plötzlich habe ich jetzt wieder Geschirr und alles. Und also es freut mich total, da zu sein. Und es gibt also wenig Podcasts, wo ich frage, ob ich sein darf. Aber ich habe dir geschrieben und dachte, hey, wird wieder mal Zeit für ein Update. Und bei dir ist es ein bisschen, jedes Mal, wenn sich mein Leben ein bisschen ändert, komme ich zu dir. Freut mich jetzt da auch ein bisschen Revue zu passieren lassen, was so die letzten paar Jahre passiert ist, seit wir uns das letzte Mal gehört haben.
Mich freut es extrem, dass du da bist und ich warte natürlich immer noch auf die Einladung, wenn ich in deinen Podcast darf kommen. Aber
haben wir das noch nicht gemacht? Das kommt.
nein, alles gut. Hey, also, eben, ich tu mal schnell probieren, ein bisschen zusammenzufassen. So für Leute, die jetzt noch nicht reingelassen haben, aber es ist absolut hörenswert, die ersten zwei Folgen eben. Du bist damals noch Minimalist gewesen, also mit ganz wenig Gegenständen ausgekommen, im Hotel noch gewohnt sogar, also keine eigene Wohnung gehabt, nichts. Dann sicher Startup verkauft, zu sehr viel Geld auf einen Klopf gekommen und irgendwie neue Perspektiven gesucht. Dir müssen überlegen, was willst du machen. Dann kennst du dich so gut, dass du gesagt hast, du bist gesundheitlich so und fitnesstechnisch nicht so gut zu Weg gewesen. Und du hast gesagt, du brauchst ein grosses Ziel, sonst machst du nichts, kommst nicht ins Tun. Also, als Sportler, was kann man? Komm, ich gehe an Olympia. Hey, und jetzt hast du schon seit ein paar Jahren extrem intensiv daran gearbeitet. Es ist schlussendlich Girling geworden, was du machst. Wir haben über das geredet, wie es zu dem gekommen ist, wie du das geschafft hast. Du hast den Vorteil, du bist halbe Philippiner, darum kannst du für Philippinen eben gut girlen. Und jetzt ist wirklich so, dass ihr an den asiatischen Winterspielen teilnehmen könnt und dort die unfassbare Goldmedaille gewonnen habt. Nehmen wir uns mal zuerst mit in die Story oder auch in diesen Moment von dem Sieg, von dem Goldmedaillenspiel. Wie ist das?
Ja, gekommen? Hey, also man muss dazu sagen, dass ich wahrscheinlich die Person bin, die am meisten überrascht ist, dass wir die Goldmedaille gewonnen haben. Ich habe sie noch da, sie ist recht schwer. Und geil. Sie ist ja wirklich, also sie ist nicht echt Gold, sondern sie ist einfach vergoldet. Aber das Goldmedaillenspiel ist so gewesen, dass es eine sehr grosse Überraschung ist, dass wir in das Finale gekommen sind. Weil die asiatischen Winterspiele, das kennen wir in Europa nicht so, aber in Asien ist das ein riesen Ding. Das sind so, es ist Olympia für Asien. Also es ist auch ausgeführt worden vom Asiatischen Olympischen Komitee und da gibt es alle fünf Jahre die Asiatischen Olympischen Winterspiele. Und weil wir für die Philippinen startet, weil wir zu vierte sind im Team, alle halb Philippinos, alle unsere Mütter sind Philippinas und wir ja Olympia 2026 in Milano gehen wollen, haben wir gedacht, hey komm, das wäre doch eine mega gute Gelegenheit, um mal irgendwie nach Asien zu gehen und dort zu spielen. Jetzt ist es so, das muss man verstehen, dass es gibt verschiedene Eis auf dem Girlingfeld. Und ich spiele in einem Girling-Club und das ist Eis ein bisschen anders. Und also grosse Events ist sogenanntes Arena-Eis. Also das Eis ist, durch das, dass in einer Halle drin ist, ist das Eis viel feiner, es gleitet mehr, es girlt mehr. Und ich trainiere immer in einem Girling-Club und die meisten Girler machen das. Aber Weltmeisterschaft und Olympia, die sind beide in so einer Arena rein. Und dann haben wir gedacht, hey, das wäre jetzt der richtige Moment, um auch ein bisschen auf Arena-Eis zu üben. Und dann sind wir dort an die asiatischen Winterspiele gegangen und haben nicht viel erwartet gehabt.
Hast du dich für das müssen qualifizieren oder hast du da wirklich einfach können sagen, hey, wir können kommen, wir gehen?
Wir haben uns einfach können anmelden. Es war eigentlich schwieriger gewesen, dass uns der Verband dort angelegt, weil die haben gedacht, hey, haben die überhaupt eine Chance und so, und das sind Kosten und bringt das überhaupt etwas? Und dazu muss man sagen, es hat noch nie ein südostasiatisches Land jemals an so einer Asian Games eine Medaille geholt. Weil das ist dominiert von China, Japan, Korea und Kasachstan. Die holen sich alle Medaillen, dort gewinnt nie Thailand, Malaysia oder irgendjemand. Die Philippinen hat noch nie eine Medaille gewonnen. Also, wir haben
das ist ja auch nie kalt.
Ist auch nie kalt, gibt keinen Winter. Und dann haben wir gedacht, ja, komm, wir gehen dort hin. Und sie haben dann gesagt, ja, haben die dort wirklich eine Chance und so. Und wir haben gedacht, hey, ich glaube, wenn wir richtig, richtig gut spielen, dann können wir vielleicht den vierten oder dritten Platz erreichen, weil die Top 3 Teams, China, Korea und Japan, das sind professionelle Girling-Teams und die machen nichts anderes als Girling. Und wir haben gewusst, okay, einer von denen können wir vielleicht bei einem guten Spiel schlagen und werden dort vielleicht Dritte und können die erste Medaille haben. Das war das Ziel von dem Ganzen. Und eben für uns war es, hey, wir gehen dort hin, wir üben ein bisschen auf dem Arena-Eis. Und dann kommen wir an in China und kommen in Peking an. Und das Ganze ist in Harbin, das ist nachher weiter, das ist bekannt für das Eisfestival, die bauen die ganze Stadt aus Eis. Und wir kommen an in Peking und dann ist schon mal das Erste, dort empfängt uns eine Delegation von Leuten, die uns abholen. Und dann gibt's so einen Eingang, wo du kannst durchlaufen für Diplomaten und Sportler. Und wir haben dann können dort durch und dann haben die uns mit Schildern empfangen und dann wollen Fotos machen und so. Und wir haben gedacht, okay, das wird eine grössere Geschichte. Kommen an in Harbin und dann ist die Eröffnungsfeier dort. Und die Eröffnungsfeier, das sind 20'000 Leute in einem Stadion drin gewesen. Und die Eröffnungsrede hat der chinesische Präsident Xi Jinping gemacht. Und wir sind so dort gewesen und so, oh shit, that's the real deal. Das wird eine ganz, ganz grosse Geschichte. Und darum sind wir auch am Anfang ein bisschen, fast ein bisschen auch überfordert gewesen, wie gross das ist.
Aber, also eben, ihr habt euch dort angemeldet, habt ihr euch gar nie richtig darum gekümmert, was das heisst. Weil das hättest du ja wahrscheinlich schon gewusst, wenn du jetzt ein bisschen recherchiert hättest, wie gross das die Spiele sind. Und weil ihr einfach aus der Schweiz kommt und eben asiatische Winterspiele uns sonst nicht interessiert, habt ihr das viel kleiner erwartet.
Wir sind insofern mega besetzt gewesen, weil wir rundum extrem viel organisatorisch haben müssen machen. Eben, wir haben müssen schauen, dass wir überhaupt dort ankommen. Wir haben mit dem Verband müssen reden, mit dem philippinischen Olympischen Komitee müssen reden, dass wir dort ankommen dürfen. Das heisst, der Admin-Aufwand ist einfach extrem gross gewesen, so dass wir eigentlich wie so ein bisschen erleichtert gewesen sind, dass wir dann dürfen gehen. Und wir haben gar nicht erwartet gehabt, also wir haben gar keine Zeit gehabt, um uns mit dem auseinanderzusetzen, sondern wir haben einfach gedacht, hey, wir wollen dort ankommen. Und wir haben das alles müssen rundum organisieren und plötzlich sind wir dann dort gewesen und dann haben wir gesehen, wie gross das ist. Also es sind 1200 Athletinnen und Athleten, 34 Nationen, 64 Disziplinen, also wirklich eine grosse Geschichte.
Okay, also dort völlig ein bisschen überwältigend gewesen von diesen Eindrücken. Und nachher anfangen zu girlen.
Genau.
Und wie läuft das so, wie ist das von der Regel her, weißt du, wie... Ihr seid dann eben bis ins Finale gekommen, hast du eine Vorrunde und ja, nachher...
Ja, genau. Also du hast gespielt. Du hast die sogenannte Round Robin und Round Robin ist das Vorturnier, beziehungsweise ist die Vorrunde Und in dieser Round Robin haben wir gewusst, können wir Zweiter werden, Zweiter oder Dritter, damit wir weiterkommen können im Viertelfinal, Halbfinal, dann Final. Und das erste Spiel haben wir gegen Korea gehabt. Und wir sind unvorbereitet dort angekommen. Eben, wir haben viele Admin-Sachen gehabt, wir haben einfach dort an diesen asiatischen Winterspielen mitspielen, kommen dort an, nicht viel trainiert vorne als Team, kommen dort an und spielen gegen Korea. Und Korea hat jetzt auch gerade an der Weltmeisterschaft mitgespielt. Also, die spielen in der Big League mit. Und dann kommen wir richtig auf die Kappen über. Und zwar richtig. Also wirklich, wir werden runtergeputzt. Wir sind überhaupt nicht im Turnier gewesen. Das ist das erste Spiel, das wir an diesem Spiel hatten. Und ich bin auch völlig unkonzentriert gewesen. Ich habe noch einen Stein abgeräumt. Also wir haben noch einen messen. Ist einer, ist unser näher oder ist ihr näher? Und hat dann nicht überlegt und hat dann einfach abgeräumt. Und dann hat es so einen Strafpunkt gegeben. Also wir sind abgeklatscht worden in dem allerersten Spiel. Im zweiten Spiel, wo wir dann gespielt haben, gegen Kasachstan, gegen die haben wir schon mal gespielt gehabt, in einem anderen Final, wo wir vom B ins A aufgestiegen sind. Und die haben wir gewusst gehabt, die können gut girlen. Und dort haben wir eigentlich okay gespielt, aber uns ist die Zeit davon gelaufen und dann ist das auch extrem hektisch geworden. Und dann haben wir wirklich auch mit Ach und Krach dort gewonnen. Und dann das zweite Spiel dann gewonnen und sind dann so ein bisschen so, hey, aber als Team sind wir noch nicht gut unterwegs gewesen. Es ist einfach hektisch gewesen, es ist nicht gut gewesen. Dann haben wir zwei weitere Spiele in der Vorrunde gehabt, gegen schwächere Teams. Die haben wir dann beide relativ deutlich geschlagen und sind so im Viertelfinal gegen Japan gekommen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also eben, Girling ist ja eigentlich schon ein Teamsport. Und jetzt hast du gesagt, die anderen sind da professionelle Teams, die machen nichts anderes. Also dann nehme ich auch an, die tun als Team die ganze Zeit zusammenspielen.
Ja.
Wie organisiert denn ihr da? Oder warum habt denn ihr vorher nicht viel zusammengespielt als Team, sondern jeder geht allein auf sich und trainiert für sich. Und, also wie ist denn die Vorbereitung für euch?
Ja, also das hat eigentlich relativ einfache Hintergründe. Und zwar sind die anderen Teams, also die Top 3 Teams an den asiatischen Winterspielen, das sind Profiteams. Die trainieren viel. Wir sind kein Profiteam. All meine anderen 3 Teamkameraden, die haben Vollzeitjobs. Der eine, der Chris, arbeitet auf der ZKB, auf der Bank. Die anderen zwei kommen aus dem tiefen Emmental. Der eine ist Elektriker, der andere arbeitet auf dem Abbruch. Und die haben Vollzeitjobs, die haben auch Familie zum Teil. Und die arbeiten. Und das heisst, wenn die aus dem Emmental, ist es halt nicht so einfach, immer wieder, gerade nach dem Arbeiten, nach Baden zu kommen, zum Beispiel, wo eine Girlinghalle ist. Und das heisst, die trainieren dann in ihre eigenen Hallen rein. Vielleicht nach dem Dings, nach dem Arbeiten. Und es ist also nicht so, dass wir irgendwie als Team einfach die Zeit haben. Ich habe den Luxus, dass ich relativ viel trainieren kann. Und im Girling geht das auch gut, besonders auf meiner Position. Ich bin der Lead, ich bin der Erste. Das heisst, meine Steine sind nicht so komplex. Das heisst, ich kann das relativ gut üben. Aber die anderen, die haben Vollzeitjobs. Und die probieren einfach das, wo es auch immer geht, irgendwie nach in Girling zu rücken. Und für uns ist es nicht ein Turnier, das wichtig ist für die Olympia-Qualifikation. Darum haben wir gewusst, hey, wir trainieren so viel wie möglich, aber in dieser Zeit, das ist halt gerade auch nach Weihnachten gewesen, Januar, da haben wir nicht viel Zeit gehabt, die Leute haben Verpflichtungen gehabt und dann sind wir dort relativ unvorbereitet dort angegangen.
Dann hat er gegen Japan im Viertelfinale gesagt, haben ihr da vorher noch mal etwas Spezielles gemacht? Eben, du hast gesagt, hey, dieser Round-Robin sind ihr als Team nicht wirklich, hat es einfach nicht so funktioniert. Habt ihr auch irgendetwas Spezielles gemacht, um euch nachher auf den Viertelfinal vorbereiten, dass es besser wird?
Dazu muss man sagen, die anderen 3 sind wirklich super Girler. Und ich bin
so schön, wie du dich immer selber so kleiner machst.
Es ist Realismus, oder? Es ist wirklich realistisch. Ich girle erst seit 2 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich auf ein neues Eis gehe, ich trainiere in der Halle in Baden. Und ich kenne die Halle in Baden. Aber jedes Mal, wenn ich auf ein Eis gehe, dann ist bei mir zuerst mal Panik. Fuck. Rutsche ich da aus und haut's mich auf die Schnorren. Weil an dem Turnier vorne hat's mich in jedem Turnier, hat's mich einmal auf den Sack gerührt. Und das ist nicht geil, auf dem Eis umzukehren. Und das heisst, für mich ist am Anfang gewesen, okay, erstens, haut's mich auf die Schnorren oder nicht? Ist das Eis ein bisschen griffig oder nicht? Das zweite ist, ich muss dann anfangen, das Eis verstehen, Eis lesen. Und weil ich einfach nicht die Erfahrung habe, braucht das bei mir ewig lang. Und das heisst, wir als Team haben irgendwie 2-3 Spiele gehabt, bis wir wirklich mal reingekommen sind. Und nachher, um dir einfach ein Bild zu geben, ein Supergirler macht 85% von seinen Steinen kommen dort an, wo sie sollten. Ein Top-Girler macht 90-95%. Das ist wirklich deine Elite. Ich bin in das Turnier eingestiegen mit soliden 33%. Das heisst, 2 von 3 Steine sind irgendwo hingegangen. Und habe mich dann aber angefangen zu steigern. Und durch die Steigerung vom Team haben wir gemerkt, es läuft besser, wir haben uns mehr aufs Spiel konzentrieren können. Und gegen Japan habe ich das Spiel von meinem Leben gehabt. Ich habe noch nie so gespielt und werde wahrscheinlich auch nie mehr so spielen und habe die 95% erreicht gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann so gute Steine können spielen, dass mein Team nachher viel einfachere Steine nachher hatten. Und dann haben wir die Japaner überrollt, weil wir einfach besser eingespielt sind und ich einfach angefangen habe, gute Steine spielen, was vorne im Turnier nicht der Fall war. Und nachher haben wir Japan gewonnen und sind in Halbfinale gekommen gegen China, im eigenen Land in China. Und China ist jetzt Vierter geworden an der Weltmeisterschaft. Also sie gehören zu den Top 4 auf der Welt im Moment. Und wir spielen gegen die im Halbfinale in China und die haben Goldmedaille gewählt, nichts anderes.
Und ich meine, da kommst du her, wahrscheinlich hat es ein paar Leute, die sind eigentlich alle gegen dich, die sind alle für China logischerweise. Was ist das für ein Moment? Ich meine, du bist ja nicht Sportler gewesen früher.
Null.
Oder du hast irgendwie ein Startup gehabt, du hast das verkauft, du hast jetzt Alan Frey Company, können wir dann nachher auch noch darauf sprechen, wir sind ja da auch in einem Unternehmer-Podcast. Aber wie fühlt sich das an? Ich meine, sonst ein Sportler ist im Normalfall von Kind auf,
ja.
Bist du irgendwie dann auf dem Feld und es hat immer ein bisschen mehr Zuschauer, aber du bist dich diesen Moment gewöhnt, du kommst dort rein, du bist einer Kulisse gewöhnt. Wie ist das für dich nachher, irgendwie so reinzukommen? Weil wahrscheinlich ist die Kulisse ja beim Halbfinale dem Fall noch eigentlich krasser gewesen wie beim Finale.
Ja, also der Druck also die Stimmung ist natürlich anders gewesen, weil dort China im Halbfinale gewesen ist und China hat wohl in die Finale gegangen und es sind alles nur noch, wir haben ein paar Fans dort gehabt, aber 80-90% sind chinesische Fans gewesen. Ist eine Halle gewesen mit 300-400 Leuten. Und also das ist schon faszinierend, weil als Unternehmer ist es so, dass du, wenn du einen guten Tag gehabt hast, hast du 200 E-Mails abgearbeitet, hast deine To-Dos gemacht, hast deine Calls gehabt, ist ein guter Tag gewesen, hast alles können erledigen, was du hast, wollen, kommst heim und dann bist du eigentlich gut gewesen als Unternehmer. Aber als Sportler hast du natürlich die euphorischen Momente und auch die traurigen Momente, die sind viel, viel extremer und die habe ich so nicht gekannt gehabt, weil eben als Unternehmer ist es konstant, mal hast du einen guten Tag, mal hast du einen schlechten Tag, aber es ist jeden Tag, weißt du, okay, jetzt habe ich meine To-Dos, ich habe meine E-Mails, ich habe das Zeug, muss das abarbeiten. Und als Sportler kommst du dort an und hast dann plötzlich den Druck von überall, weißt du, es ist auch übertragen worden, es ist in ganz Asien übertragen worden.
Weißt du, wie viele Leute da zugeschaut haben?
Hey, Eröffnungsfeier haben 34 Millionen Leute geschaut. Ich weiss nicht, wie viel dann ein Girling-Spiel geschaut haben. Ich nehme an, ein paar Tausend, die das dann geschaut haben. Vielleicht aber auch mehr, ich weiss es nicht genau. Aber der Eröffnungsfeier haben 34 Millionen Leute geschaut. Krass. Und in Asien sind halt einfach die Verhältnisse alle ein bisschen grösser, oder? Ich meine, wir vergessen, dass fast die Hälfte der Bevölkerung kommt aus Asien, oder? Ich meine, das sind 4 Milliarden Leute, wo in Asien sind. Und Europa hat knapp die 350 Millionen oder so. Oder 400. Und also,
du schnell schauen, dass das Mikrofon jetzt ja oft an deine Hemdbahn fällt, dass es, ja, genau, so zu immer so rascheln, genau.
Hey, und nachher bist du dort als Sportler und ich habe das Gefühl nie gehabt. Das ist einfach so ein geiles Gefühl, im Sport können dort also Moment mitzumachen und vor allem auch so ein wichtiges Spiel. Gegen China haben wir noch nie gewonnen. Wir haben schon 2-mal gegen China gespielt gehabt und 2-mal verloren, relativ deutlich. Sind eins von den Top-Teams auf der Welt und nachher kommen wir dort an. Wir Filipinos, einer, der erst seit 2 Jahren gehört und spielen gegen die im Halbfinale. Und dazu muss man sagen, dass sie uns auch unterschätzt haben. Und dann haben wir sie dann 7-6 im Halbfinale geschlagen und haben die Chinesen rausgerührt aus dem eigenen Turnier. Und es war so, okay, what the fuck, was läuft jetzt da? Und natürlich komplette Euphorie, weil wir auch gewusst haben, hey, jetzt sind wir im Finale und jetzt haben wir eine Medaille gewonnen. Und das ist das erste Mal, wo die Philippinen jemals eine Medaille gewonnen haben an den asiatischen Winterspielen. Und dann sind wir so, hey, wie geil. Wir haben historisch können machen da und sind dann auch relativ relaxed, haben wir dann können in den Finale gehen.
Gegen wer haben wir im Finale gespielt?
Dann kommt wieder Korea, gegen die, die wir am Anfang so auf die Kappe bekommen haben, spielen wir gegen die Koreaner wieder. Und dazu muss man sagen, dass Koreaner sind 24, sind junge, sind top, top Girler. Aber das haben wir erst im Nachhinein herausgefunden, das tut mir auch ein bisschen leid. Wenn Koreaner gewonnen hätten, die asiatischen Winterspiele, hätten jetzt nicht müssen ins Militär gehen, sondern hätten Girling können machen. Aber die haben natürlich einen offenen Konflikt mit Nordkorea und Koreaner müssen ins Militär gehen. Und weil wir gegen die gewonnen haben, haben die armen Typen nachher müssen ins Militär gehen und haben die wieder im Finale gehabt. Und der Druck ist natürlich bei ihnen gewesen und wir haben gewusst, einfach nicht davonziehen lassen, sondern wir müssen näher dranbleiben. Und nachher haben wir ihnen das wirklich schwierig gemacht und unser Skip hat einfach ein sensationelles Spiel gespielt gehabt. Und dann gewinnen wir das Finale und dann ist es komplett explodiert. Einerseits Euphorie bei uns, wo wir so gesehen haben, okay, shit, wir sind jetzt Asian Champions. Es ist nicht einfach nur Bronzemedaille, die wir angepeilt haben. Und nachher ist das komplett viral gegangen, weil es hat so den Cool Runnings Moment gehabt, weil plötzlich haben alle Medien mit uns reden. Der philippinische Präsident hat wollen, dass wir auf die Philippinen kommen. Es ist ein riesen Ding geworden plötzlich.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Noz, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst. Auf Noz findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Noz verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur einen Klick entfernt von der Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung.
Und wie hat sich das nachher angefühlt? Also oder, meine, der Hype bei dir ein bisschen in einem anderen Stadium hast du auch schon mal erlebt als Unternehmer, wo du nachher ein Startup kannst verkaufen, relativ erfolgreich. Du bist so in dieser Startup-Szene in der Schweiz, bist sicher auch sehr bekannt und schaut man dich an. Aber wahrscheinlich ist das nochmal ein komplett anderes Level, vor allem auch an Emotionen gewesen, oder?
Komplett anders. Wo ich Amorana verkauft habe, hat sich wie ein Druck, der 20 Jahre auf meiner Schulter war, wie gelöst gehabt. Ich bin dort spazieren am Abend und ich bin für mich alleine gewesen und ich habe einfach selber, bin ich froh gewesen, dass wir sie so weit gebracht haben. Wenn du dir Spiel gewünscht, ist es komplett anders. Plötzlich wollen alle etwas von dir. Ich habe wirklich, wir haben gewonnen gehabt. Und vom Eisfeld aber haben wir nur noch Interviews gegeben. Alle Fernsehkanäle, ob von den USA, Europa, oder der philippinische Fernsehkanal, der chinesische Fernsehkanal, die haben alle mit uns reden, weil es eben das noch nie gegeben hat, dass die Philippinen jemals, eine Medaille gewonnen hat. Und nachher ist das eben der Cool Runnings Moment gewesen. Und alle haben dann mit uns reden und dann ist wirklich durchgetaktet gewesen und dann haben wir noch feiern und irgendwie auch noch ein Bierli trinken und nachher haben wir die Einladung vom Präsident bekommen und hat alles müssen ändern und hat müssen auf die Philippinen gehen. Also, wo ich Amorana verkauft habe, ist das eher für mich gewesen, alleine. Und dort dann ist es einfach nur durchgetaktete Interviews gewesen.
Ist ja eigentlich, also ist auf die einen Seite natürlich cool, aber auf die andere Seite fehlt dann ein bisschen auch der ein bisschen intimere Moment, wo du vielleicht wirklich nur miteinander richtig mal kannst feiern und so rauslassen. Also wird dir das durch den Medienrummel dann auch ein bisschen genommen?
Ja, voll. Also das ist etwas, wo wir als Team, wenn wir so kleinere Turniere gewonnen haben, haben wir auch mega Freude gehabt und haben das einfach zusammen als Team können feiern. Und da war es wirklich so gewesen, okay, shit. Alles ist komplett explodiert. Alle wollen etwas von uns. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr gehabt für uns als Team, das als Team zu feiern. Der Verband hat dann plötzlich mit uns auch wollen, das feiern gehen und alle anderen philippinischen Sportler sind auch mitgekommen. Also wir haben null Zeit für uns gehabt, haben dann gerade müssen auf die Philippinen fliegen und wir haben das wie nicht können als Team so richtig können geniessen. Das ist sicherlich etwas, wo fehlt, weil dann wirst du einfach durchgereicht. Dann bist du einfach nur noch, du bist dann in dem Moment bist einfach nur noch Marionette, wo von Funktionär zu Medien zu weiterer Presse einfach durchgereicht wird.
Also gratuliere ganz herzlich. Hat sich da jetzt durch das etwas verändert im Hinblick auf Qualifikation für die Olympia? Weil das ist ja das grosse Ziel gewesen von dir ursprünglich, zu sagen, ich will an Olympia. Und du hast noch nicht von Medaillen geredet, sondern du hast einfach dich qualifizieren in irgendeiner Sportart. Ursprünglich, das kannst du an Olympia. Und dann ist es Girling geworden. Hat euch jetzt das etwas geholfen in dem Hinblick? Oder ist das völlig losgelöst von jeder Quali gewesen und einfach die asiatischen Winterspiele?
Es ist losgelöst von jeder Quali und wahrscheinlich hat es eher einen negativen Effekt. Und der negative Effekt ist, dass uns die Leute nicht mehr unterschätzen. Wir haben gesehen, an diesen asiatischen Winterspielen haben die Koreaner und die Chinesen haben uns unterschätzt. Das ist ganz klar. Da dürfen wir keine Augenwischerei machen. Die haben besser gespielt. Wir haben die wichtigen Steine gemacht, aber sie haben besser gespielt. Und das ist schon etwas, wo jetzt wegfällt. Uns unterschätzt wahrscheinlich jetzt niemand mehr. Und das führt dazu, dass es auch schwieriger wird. Das heisst, für das Projekt Olympia ist es eher schwieriger geworden. Aber wenn ich aussuche zwischen dieser Medaille habe und dass es schwieriger wird, hey, ich nehme die Medaille und der Druck ist jetzt einfach noch ein grösser, aber es ist mega geil.
Cool. Und was braucht es jetzt noch? Nachher kommen wir zum Unternehmerischen dann auch noch. Aber was braucht es jetzt noch, damit ihr an die Olympia könnt? Und wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass das schafft?
Also, ich habe ChatGPT gefragt, habe alle Daten nicht da und ChatGPT sagt.
Die das wissen, oder? Ja,
ja, genau. ChatGPT hat gesagt, wir haben 20% Chancen. Ich teile das. Es wird irgendwo zwischen 15 und 20% Chancen sein, dass wir an Olympia gehen können. Wir haben noch zwei Turniere, die wir machen müssen. Das ist der sogenannte Pre-Qualifier. Das sind schon sehr gute Teams im Pre-Qualifier. So ein bisschen die guten B-Teams, wo wir wahrscheinlich auch dazugehören. Dort müssen wir Dritte werden im Pre-Qualifier, das ist im Oktober. Und wenn wir dort mindestens Dritte werden, dann kommen wir an sogenannte Qualifier. Und das sind dann in Anführungs- und Schlusszeichen die schlechteren A-Teams. Also alle, die jetzt auch an der Weltmeisterschaft gewesen sind und es nicht geschafft haben. Und gegen die müssen wir dann spielen. Das werden dann unsere Gegner sein. Das heisst, das ist dann im Dezember. Dort müssen wir Zweite werden. Und dann können wir einen von zwei offenen Olympia Girling-Qualifikationsplätze uns noch sichern.
Also das heisst, es sind nur zwei Plätze, die über Qualifikationen überhaupt könnt vergeben werden. Wie viele sind denn fix? Also wie viele Teams sind überhaupt an Olympia?
Es sind insgesamt 10 Teams und die 10 Teams, 8 von denen, tun sich direkt qualifizieren über die beiden letzten Weltmeisterschaften. Wenn du im Schnitt 8. dort warst, dann kommst du direkt an Olympia. Und es gibt ein Team, wo wir regelmäßig geschlagen haben, wo sich jetzt die Tschechen, die haben wir ein paar Mal schon gehabt, die haben wir zwei, drei Mal geschlagen. Und die haben sich zum Beispiel jetzt schon direkt für Olympia qualifiziert.
Ich drücke die Daumen und verfolge das natürlich definitiv weiter. Kommen wir zum Unternehmerischen. Du bist eigentlich finanziell frei.
Ja.
Also müsstest nicht mehr arbeiten und ihr ein sehr schönes Leben zu ermöglichen. Also nicht, um einfach günstig durchzukommen, sondern du hast genug, um eigentlich eben auch so Sachen wie ganz viel Görlen und dort ganz viel Trainings und das kostet wahrscheinlich auch etwas, dir einfach können zu leisten, ohne dass du gross Gedanken machen musst. Jetzt hast du aber die Ellen Frey Company gegründet und jetzt erklär du nochmal schnell, wie sieht das Konzept aus? Was ist das Geschäftsmodell? Was ist das Ziel dahinter? Kleiner Disclaimer, ich bin mit ganz bisschen Geld bei dir investiert. Einfach, dass es jeder weiss. Und erzähl mal, was machst du dort genau? Was ist das Ziel?
Hey, es kommt eigentlich aus einem Ursprung, nachdem ich Amorana verkauft habe. Was passiert ist, dass viele, die unternehmerisch sind, werden zu Investoren. Das ist beim Geschäftspartner so der Fall gewesen. Das ist bei anderen Freunden von mir der Fall, dass wenn die Firma verkauft haben, fangen die selber an investieren. Und ich habe dann
In Startups
oder auch sonst in Immobilien und so, aber auch häufig in Startups. Wir haben einen Geschäftspartner, der ist bei Höhle der Löwen, der ist auch schon bei dir gewesen. Und ich habe dann auch angefangen zu investieren und ich habe gemerkt, hey, ich bin nicht gut im Investieren. Wieso bin ich nicht gut im Investieren? Weil bei mir ist alles Euphorie. Ich sehe eine Idee und ich denke, wie geil ist die Idee, ich will dort dabei sein. Und als Investor musst du eher kritisch sein. Das heisst, die meisten Startups, die du siehst, tust du ablehnen und stellst Fragen, kritische Fragen. Und ich bin einfach gewesen, super. Unternehmerin, Unternehmer, die geben Gas. Geile Idee. Hey, ich will dort dabei sein. Und dann habe ich so gemerkt, ja gut, ich mache bei den meisten Sachen mache ich mit. Und das ist einfach nicht sehr nachhaltig, weil die meisten werden nicht funktionieren. Ist einfach wie bei Startups das Leben ist. Und dann habe ich für mich gemerkt, gut, ich werde kein guter Unternehmer, weil das nicht in meinem Naturell ist, kritisch Investor. Sein. Ich werde kein guter Investor. Dann habe ich gemerkt, das fällt weg. Irgendwo geschaffen, bin ich irgendwie kaputt gemacht worden. Über 20 Jahre Unternehmertum habe ich gemerkt, hey, das irgendwo angestellt sein, das ist nicht mein Ding, habe ich mich nicht so Lust. Dann irgendwie einfach irgendwie Verwaltungsrat sein, dann erzählst du dann Sachen und sagst, hey, das könnten wir so machen und so machen und dann machen sie es vielleicht nicht so oder anders und bist nicht mehr im Driver Seat. Und dann habe ich wie so aus dem Ausschlussprinzip habe ich gemerkt, hey, das Einzige, was ich eigentlich kann, ist Unternehmer sein. Also mache ich wieder ein Unternehmen. Und dann bin ich in mich eingegangen und habe angefangen zu überlegen und habe so gedacht, ja, was mache ich als Nächstes? Und dann habe ich verschiedene Themen analysiert und habe so gesehen, erstens habe ich Energie nicht mehr und auch vielleicht die jugendliche Naivität nicht mehr, um irgendwie so ein riesen Ding zu machen, zum Beispiel irgendwie das nächste Fintech-Unternehmen oder das nächste Legal-Tech. Und ich habe wie gemerkt, es gibt bessere Leute als mich zwischenzeitlich, die jünger sind, die mehr Drive haben, die mehr über AI verstehen als ich. Und jetzt da einfach das Nächste machen und dort den Angriff nochmal starten. Ich hätte die Energie nicht und ich bin auch ein bisschen bequem geworden, weil wenn du das Geld auf der Seite hast, dann musst du nicht mehr so hart reingehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, was mache ich, wo ich wirklich die nächsten 20, 30 Jahre Bock habe, das zu machen? Und dann habe ich gemerkt, ja gut, die Chance ist gross, dass ich die nächsten 20, 30 Jahre mit mir bin. Dass ich in den nächsten 20, 30 Jahren mit mir Zeit verbringe. Das heisst, ich habe mir dann so überlegt, ja gut, hey, gibt es eine Möglichkeit, dass ich aus mir eine Firma mache, wo die Leute am nächsten Projekt, das ich mache, sich beteiligen können. Und die Idee ist relativ simpel. Und zwar ist es so, dass, wenn du irgendwie in den 70er Jahren irgendwo in Wisconsin gewesen wärst und dort so eine Heavy-Metal-Band gesehen hättest und gesehen hast, hey, die sind mega geil, was hast du gemacht am Schluss? Du hast ein T-Shirt von denen gekauft und die unterstützt. Und 50 Jahre später ist es Metallica. Und jetzt hast du das früher gesehen und wie cool wär's, wenn du eigentlich dort in den 70er Jahren hättest können investieren in Metallica, statt ein T-Shirt kaufen oder ein T-Shirt kaufen und ein paar Aktien von Metallica können kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das mache ich. Ich tokenisiere mich selber, da ist dann die Möglichkeit gekommen mit Blockchain, wo ich gesagt habe, ich mache die Alan Frey Company und alles, was ich in Zukunft mache, partizipieren die Leute an mir. Das war so die Grundidee gewesen. Und dann habe ich ein Businessmodell gebraucht und dann habe ich gesehen, okay, was passiert in Zukunft? Mit Amorana haben wir immer sehr viel Werbung müssen machen. Wir haben müssen Werbung im Fernsehen machen, Plakat, auf allen Newsseiten, Google und so weiter und so fort. Und das ist immer sehr teuer gewesen. Und dann sind wir jetzt in einer Phase drin, wo du, wie ich, wie andere auch, Content Creators, wo könnt Videos machen, Tausende von Leuten erreichen und das einfach ohne grosse Kosten. Und das kombiniert mit Social Media, ist einfach unglaublich, was du heute kannst machen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das nächste Modell, das ich mache, ist contentbasiert auf Social Media, wo ich einfach begleite, wo ich mich dokumentiere, was ich als nächstes mache. Und dann die Leute können partizipieren, ohne genau zu wissen, bis jetzt, was ich mache, wo ich mich selber auch am Finden bin. Aber sie können einfach teilhaben an mir, wenn sie sagen, hey, der Alan, der hat irgendwie etwas schon erreicht. Der wird nochmal etwas erreichen. Dann gebe ich dort die Möglichkeit den Leuten, dass sie heute für 1.50 Franken, ist glaube ich der momentane Aktienpreis, eine Aktie kaufen können.
Ich habe noch für 1.45 gekauft. Yes!
Yes, du bist schon
hoch. Hey, also das finde ich mega spannend und ist interessant. Ich habe jetzt zuerst mal nochmal eine Frage zurück. Du hast Amorana verkauft und hast gewusst, hey, eigentlich muss ich nie mehr arbeiten. Und jetzt glaube ich, gibt es ganz viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Start-up-Gründerinnen und Gründer, die zu Beginn oder auch in diesem Weg denken, wow, hey, wenn ich dann einmal verkauft habe und finanziell frei bin, dann muss ich ja nie mehr etwas machen. Dann mache ich nichts mehr. Dann liege ich am Strand, dann, keine Ahnung, gehe ich reisen und so weiter. Hast du auch mal so gedacht gehabt, in dem Amorana, in dieser Amorana-Phase inne, und hast du das auch gemacht und irgendwann gemerkt, ich brauche wieder etwas? Oder gleich noch schnell so, warum überhaupt wieder etwas gemacht? Ich meine, eigentlich so ein Olympia-Projekt ist ja auch relativ gross, du könntest dich ja auch nur auf das fokussieren, musst ja nichts anderes machen, warum nochmal etwas gestartet?
Also vielleicht das Olympia-Projekt ist für mich ein Content-Projekt, oder? Es ist eine Story, wo ich dort, wo auch reinkommt, also auch diese Medaille gehört der Alan Frey Company. Das heisst, alle Aktionäre und Aktionäre, denen gehört die Medaille.
Darf ich meinen Teil davon haben?
Du kannst, ich kann dir da ein Stück abhacken und dann bekommst du das. Und die Idee ist von uns auch, mit dem Olympia-Projekt den Content irgendein auf eine Streaming-Plattform zu kommen, wie Netflix und so. Und das ist natürlich ein Business-Modell dahinter, wo in die Alan Frey Company geht. Zu deiner Ursprungsfrage. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, hey, ich verkaufe und was ich mache, ist reisen, ich mache Yoga, ich meditiere, ich spaziere, ich gehe in Cafés und mache nichts mehr. Das Problem ist, ich habe mein Hirn über die letzten 20, 25 Jahre so abgefuckt, dass es mir schnell langweilig wird. Und das ist bei allen Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die haben alle genau das Gleiche gemacht. Es gibt ganz, ganz wenige, die sich ganz rausnehmen können. Aber die meisten verkaufen, denken, sie gehen auf Reisen, habe ich auch gemacht, und nachher was passiert. Das Hirn fängt an und sagt, hey komm, wir machen doch einfach wieder etwas. Es ist dir langweilig, du fährst an. Und es gibt eine extrem coole Studie. Und zwar war die Studie, dass es so einen roten Knopf hatte. Und wenn du den roten Knopf gedrückt hast, hast du einen Elektroschlag über den Knopf bekommen. Und dann haben die Leute den Knopf gedrückt, nachher haben sie gefragt, hey, würdest du den Knopf wieder drücken? Und dann haben die Leute gesagt, nein, würden wir nicht drücken. Und nachher haben sie in den Warteraum gehen, haben gesagt, die Studie ist fertig, haben den Knopf neben die Leute angetan in den Warteraum. Und was ist passiert? Das Experiment hat erst dann angefangen. Und das haben die Leute nicht gewusst. Die Leute sitzen in diesem Raum rein, 1 Minute, 2 Minuten. Und was macht das Hirn? Das Hirn geht an den Knopf, also die Leute gehen an den Knopf an und drücken dann wieder in den Warteraum. Und damit haben sie aufzeigen, dass Leute präferieren Schmerz über Langeweile. Und dort habe ich für mich, nachdem ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, ja, mein Hirn ist genau so. Das heisst, die Balance zwischen Langweilen und etwas zu machen, es darf nicht zu hart sein, weil das habe ich auch nicht gern, haben viele Leute nicht gern, aber es darf auch nicht zu langweilig sein. Und irgendwo die Balance zu finden, um etwas zu machen, aber nicht irgendwie gelangweilt sein. Und das beobachte ich bei ganz, ganz vielen, die einen Exit haben, dass sie dann wieder etwas machen. Und das Problem ist, was die meisten dann machen, und vor dem wollte ich mich schützen, ist, dass sie eigentlich das gleiche Modell, das sie vor 10 Jahren Erfolg hatten, einfach wieder in einem anderen Gebiet replizieren wollen. Und das ist schwierig, weil in diesen 10 Jahren, wo du das gelernt hast, was zu machen, hat sich die Zeit verändert. Das heisst, was bei mir nicht mehr würde gehen, ist wieder einen Online-Job zu machen mit den gleichen Marketingmaßnahmen, mit den gleichen Stories. Das geht nicht mehr. Das sieht man bei anderen Modellen, das funktioniert nicht. Und ich habe für mich einfach dort gewusst, okay, ich muss etwas machen, wo ich eben gerne dabei bleibe, aber mich auch nicht im Sinn überfordert, weil dass der Pain zu gross ist, weil dann gehe ich einfach raus, weil dann mache ich es nicht mehr. Es muss irgendwo in dieser Balance sein zwischen, es darf nicht langweilig sein, aber es darf auch nicht zu hart sein, eben zum Beispiel ein Fintech mit mega viel Konkurrenz. Und dann habe ich mir gesagt, gut, ich mache das, und jetzt mache eben die Alan Frey Company.
Und du hast halt, weil du heute die Möglichkeit hast, finanziell, dass du den Druck gar nicht mehr brauchst, ist halt einfach eben, wenn es zu streng wird werden oder zu hart wird werden, könntest du einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf, und darum hast du etwas gesucht, wo das nicht ist.
Das machen viele, oder? Viele, wo dann irgendwie erfolgreich sind. Zum Beispiel eben, ich habe jetzt gerade gestern einen Podcast gehört über den Twitter-Gründer, der dann Medium gemacht hat, und nachher ist das nicht im Ganzen so gelaufen, wie ich das gerne hätte. Und dann ist er ausgestiegen und macht jetzt sein erstes Ding. Und der Druck ist halt nicht mehr, der finanzielle Druck ist nicht mehr da. Darum musst du, habe ich für mich keinen externen Druck mehr wollen, sondern ich habe einen internen Druck finden.
Ich, also meine Gedanken dazu, ich finde es nicht mega spannend und ich habe ja nicht ein Startup in dem Sinne, wo ich auf einen Exit her arbeite. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass das auch eigentlich nicht das Zielführende ist. Du hast ja das selber auch gemacht, oder? Man gibt dem Exit viel zu viel Bedeutung. Im Sinne von, man ordnet dem dann jahrelang alles unter, dass man irgendwann den einen Moment hat, wo man nachher reich ist und dann nicht mehr muss. Und eben die Erfahrung von dir, und ich meine, du hast ganz viele Kollegen, wo es ähnlich geht, und auch Studien zeigen, es ist nachher nicht so, wie man das Gefühl hat, dass es nach dem Exit ist. Ja, finanziell muss man nicht mehr, aber wenn man so unternehmerisch ist und die Unternehmerpersönlichkeit hat, dann irgendetwas will man machen. Und darum bin ich viel mehr Fan davon und rate das auch allen. Und das ist natürlich für einen Investor aus Investorensicht falsch, aber ich finde als Unternehmer, als Person, such nicht das Ding, wo dir irgendwann einen Exit bringt, mit dem Gefühl, du musst nachher nie mehr, weil du wirst irgendetwas machen, weil du einfach Person dazu bist, sondern such von Anfang an etwas, wo du zwar davon kannst leben, wo du gut kannst damit verdienen, das gehört dazu, aber wo einfach dir Spass macht, wo geil ist, wo du, das kannst du von Anfang an machen. Es braucht eigentlich den Umweg über den Exit gar nicht. Und häufig haben wir im Kopf, es braucht den Umweg über den Exit und dann kann ich mir überlegen, was ich machen will. Und ich glaube, das ist falsch, das braucht es gar nicht, sondern du kannst von Anfang an dir überlegen, was wäre geil, um was wollte ich machen und mit was hätte ich Freude. Natürlich hast du dann ein bisschen einen anderen finanziellen Druck, aber dafür sparst du ganz viele Jahre, wo du viel zu viel machst. Das ist so meine Gedanken und These dazu.
Ich glaube, das ist eine völlig legitime These. Aber es gibt auch die Antithese dazu, oder? Und zwar die Antithese dazu ist, wo ich jetzt würde überlegen, ja, wenn ich zurück würde gehen, würde ich es wollen anders machen. Und wenn mir jemand würde sagen, ja, der Exit nimmt man mir weg und ich fange wieder von vorne an, würde ich sagen, nein, will ich nicht, oder? Also ja, ich glaube, das ist ein legitimer Weg. Es kommt auch auf Persönlichkeit drauf an. Ich selber bin aber auch ein Verfechter, wo du sagst, okay, du probierst eigentlich, du hast, wenn dein Weg führt dazu, dass du vielleicht ab und zu ein bisschen Pain hast und es tut manchmal ein bisschen weh und vielleicht bei so einem Startup, so eins, wo schnell wächst und viel rundum passiert, kondensierst du das Ganze in eine kurze Zeit. Und für mich ist es extremst wichtig gewesen, dass ich einfach die finanzielle Unabhängigkeit habe. Und weißt du, ich will nichts schönreden und ich will nicht irgendwie sagen, dass das irgendwie für mich kein Treiber war und das Geld war kein Treiber. Die Story habe ich extrem cool gefunden mit Amarana und auch das Gebiet, wo wir drin waren, weil ich dort dann auch egozentrisch bin und gerne die Geschichte erzählt habe. Ich bin nicht egoistisch, aber ich bin egozentrisch. Das heisst, über Sex zu uns reden, haben immer die Leute mithören. Das ist immer eine spannende Geschichte gewesen. Und gleichzeitig ist es aber auch für mich gewesen, die finanzielle Freiheit zu haben. Wo ich dir recht gebe, ist, dass man eben dann sagt, hey, man kann das eventuell auch anders machen. Und besonders heute in der Zeit, wo du mit AI und No-Code-Tools eigentlich Sachen kannst bauen, die extrem skalierbar sind. Wo du nicht mehr musst, so viele Leute haben und ein riesen Ding haben, sondern du kannst das für dich, kannst das viel kleiner machen und auch skalierbar machen. Glaube ich, ist eine gute These dazu. Und gleichzeitig der Punkt, die Freiheit zu haben und den Exit zu haben, es gibt halt einfach auch einen gewissen Stempel, den du dann hast und sagst, ja, schau, der Alan, der hat das angebracht. Ich bin, bevor ich Amarana gemacht habe, bin ich unternehmerisch, haben mich die Leute eher als Loser angeschaut. Oder? Meine Kolleginnen und Kollegen, bevor ich Amarana gemacht habe, immer wieder Sachen probiert, nichts hat funktioniert. Und sie sind immer wieder gekommen und haben gesagt, ja, jetzt macht er wieder irgendetwas. Und es hat wieder keinen Erfolg. Und das Amarana-Ding hat mir halt einfach geholfen, damit die Leute irgendwie von aussen, und das ist auch ein Teil von dieser Dings, dass die Leute sagen, okay, wir check, hey, er hat das irgendwie, das hat er angebracht, mal schauen, ob es andere wirklich auch anbringt, aber das hat er angebracht. Und Darum für mich ist es so, ich glaube nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern es sind beide Wege, sind möglich, oder? Du kannst mit beiden, kannst es machen. Es kommt eigentlich darauf an, was ist deine Zielsetzung, oder? Wo ich einig mit dir bin, ist, dass es wahrscheinlich falsch ist, wenn du nur etwas machst wegen Geld. Ich glaube, und dort wirklich den Pain durchgehen. Aber für mich ist es so, dass Geld finanziell unabhängig werden und andererseits aber können auch eine Sache machen, wo ich irgendwie spannend gefunden habe. Das ist geil gewesen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Ideen leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun.
Also, richtig und falsch bin ich jeder Meinung, gibt es in den wenigsten Fällen. Da hast du natürlich recht. Beides ist absolut legitim und richtig. Finanziell unabhängig hast du werden oder finanziell frei werden. Ab welchem Zeitpunkt hast du das Gefühl, oder mit wie viel Geld, mit wie viel so Vermögen ist mir das?
So. Hey, auf SRF in der Rundschau war gerade eine Doku über reiche Leute in der Schweiz. Und dann haben sie verschiedene Leute interviewt, unter anderem ein Freund von mir, der Tobias Reichmuth, der jetzt ein grosses Schiff hat und um die Welt reist, 18 Monate. Und für mich haben die, und da nicht in der falschen Richtung Konversation zu bleiben, aber für mein Lebensmodell ist alles, was die Leute gesagt haben, falsch. Sie haben gefragt, wenn ist jemand reich? Und dann haben die Leute gesagt, aber 1 Million ist man reich. Dann haben andere Leute gesagt, ab 10 Millionen ist man reich. Haben andere Leute gesagt, wenn man sich den Oldtimer kaufen kann, dann ist man reich. Und ich bin einfach nur dort gewesen und habe mir das angehört und gesagt, nein, das ist nicht meine Definition von reich. Meine Definition von reich ist ganz einfach. Wenn du heute aufhörst zu arbeiten, wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre kannst du überleben? Und das führt eben dazu, dass du zwei Komponenten drin hast. Du hast die Einnahmekomponente und du hast die Ausgabekomponente. Bei dieser Doku, die ich geschaut habe, war nur die Einnahmekomponente relevant. Wie viel Geld kommt hier? Wie viel Geld habe ich? Wie viel Assets habe ich? Aber wenn man die Rechnung nimmt, Einnahmen und Ausgaben, ist Reichtum für mich, wie lange kann man überleben, wenn man heute aufhört zu arbeiten? Und das kann sein, dass wenn du einen sehr minimalistischen Lebensstil hast, nicht viel Geld ausgibst, und du Geld auf der Seite hast und du hast ein Einkommen dort und du hörst auf und du hast vielleicht ein Produkt, das sich verkauft, was auch immer das ist, kannst du mit sehr wenig Geld sehr reich sein, weil die Komponenten ist, wie viel Einnahmen, wie viel Ausgaben. Und das ist das, was ich habe. Reichtum ist für mich nur, wenn du heute aufhörst zu arbeiten, wie lange kannst du überleben? Weil es gibt
wie lange könntest du?
Hey, durch das, dass ich so eine Asset-Base habe, zwischenzeitlich, wo ich durch Aktien, durch Investitionen, Dividenden und Kapitalgewinn mache, muss ich wahrscheinlich, ich würde sagen, vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht die nächsten 50, 60 Jahre, so dass ich so in 60 Jahren bei Null bin, etwa, wäre so Ziel, vielleicht 50 Jahre, wo ich einfach nicht mehr müsste arbeiten. Und es gibt halt ganz, ganz viele Leute, die verdienen extrem viel, wirklich viel Geld, aber sie haben auch extrem hohe Ausgaben. Und wenn die Leute nimmst, oder, es gibt Banker da in Zürich, die verdienen 50, 100'000 im Monat, aber die geben auch 50, 100'000 im Monat aus, oder sogar noch mehr. Und das führt dazu, wenn die müssen aufhören zu arbeiten, können die nicht lang ohne Job sein. Und ich glaube, das ist die Metrik, die man anschauen sollte. Wie lange kannst du überleben? Und das kann sein, du hast ein paar tausend Franken auf dem Konto, 100'000, aber du hast mega wenig Ausgaben. Hey, dann bist du aus meiner Definition von reich, bist du reich.
Finde ich geniale Definition, macht absolut Sinn. Wir sind ein bisschen abgeschweift in das Thema Geld, aber es ist halt einfach immer spannend, eben auch wenn mit jemandem bei dir, der es hat, der den Exit gehabt hat. Jetzt, der Content ist ja eben auch ein Teil von deinem neuen Geschäftsmodell, der Content, den du machst für Olympia und auch sonstige Sachen. Beispielsweise, bist du immer noch Uber Eats Driver oder machst du das nicht mehr?
Ich bin immer noch Uber Eats Driver, aber dazu muss man sagen, dass ich wirklich nur bei schönem Wetter Uber Eats fahre. Die Idee hinter Uber Eats war, für mein Olympia-Projekt hatte ich überall Ausgaben gehabt. Ich habe eine Trainerin, ich habe einen Girling-Trainer, ich habe eine Ärztin, die mich unterstützt, ich habe eine Ernährungsberaterin, also ich habe Gym. Das sind alles Kosten und dann habe ich mir überlegt, gibt es irgendwo etwas, wo ich machen kann, wo ich Sport machen kann und Geld verdienen. Und das ist mit Uber Eats. Aber eben, man muss sagen, das mache ich nur, wenn es irgendwie über 21, 22 Grad ist und nicht regnet. Das heisst, dass in der Schweiz sind das ein paar Tage, wo ich das dann mache. Ich bin Uber Eats Fahrer, aber nicht in einer vollkommenen Regelmäßigkeit.
Also im letzten halben Jahr relativ wenig.
Nein, aber jetzt fährt meine Uber Eats Saison ab irgendwie ein, zwei Wochen fährt es dann wieder an.
Aber ist eben auch eine geile Story. Das Ziel ist ja, eben so als Content Creator, mit dem Content, mit diesen Stories Follower zu gewinnen, gross zu werden und einerseits wahrscheinlich Werbepartner, Sponsoren zu haben, andererseits aber ein grosser Teil von deiner Geschäftsidee ist ja auch eigene Produkte zu lancieren.
Richtig.
Wie bist du da mit diesen eigenen Produkten zu lancieren? Weil über das haben wir letztes Mal schon geredet, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und gibt es da schon fertige Produkte, die man bestellen kann? Mhm. Oder bist du immer noch in dieser Prototypenphase?
Also, mein Businessmodell ist ein simples und du hast es vorhin erklärt, ich mache skalierbare Content rund ums Thema Optimierung. Da gehört rein das Olympia-Projekt, wie optimiere ich meinen Körper, wie werde ich gesund, Startups, wie mache ich Startups und so Lifehacks, das ist mein Content. Dann probiere ich um das herum eine Community zu bauen von Leuten, die interessiert sind rund um Unternehmertum, Optimierung, all die Themen. Und dann als drittes probiere ich Dienstleistungen und Events, wo ich das monetarisiere. Und ich gehe eben einen Schritt weiter als die meisten Content Creator und sage, hey, und du als Konsumentin, Konsument, kannst dich beteiligen an meiner Firma und dort partizipieren. Du musst nicht nur einfach meine Sachen schauen, du musst nicht nur einfach meine Sachen kaufen oder an meine Events kommen, sondern du kannst Mitteilhaber sein oder Teilhaberin. Und jetzt habe ich mir klar gesagt, ich mache zweieinhalb Jahre, wo ich aufbaue, wo ich Content mache, wo ich Community aufmache. Die Community ist jetzt irgendwie schätzungsweise etwa 45'000 Leute gross. Ich habe einen Newsletter mit 12'000 Abonnenten. Habe Social Media läuft dort, LinkedIn, Instagram, TikTok. Und jetzt probiere ich, auf der einen Seite Events zu machen, weil ich das gerne habe. Ich treffe gerne die Leute, ich mache Startups-Events, ich mache Tech-Events, wo mehr und mehr Leute kommen. Und habe auf der anderen Seite auch Produkte, die ich mache. Und die Produkte, die ich mache, mache ich folgendermaßen: Ich mache die Produkte zuerst für mich, wo ich Sachen sehe, die mir fehlen in meinem Alltag. Und mache die für mich und schaue, brauche ich die. Und nachher gehen die raus an die Community. Und was ich nicht mache, ist zum Beispiel, ich verkaufe nicht einfach Produkte und sage, hey, da 10%, 20% Rabatt, wie wir das bei Amorana früher gemacht haben, sondern ich sage, du kannst das Produkt gar noch nicht kaufen oder kannst es nicht kaufen, ich teste es zuerst an mir. Und was dann passiert ist, wenn ich über das Zeug rede, fragen die Leute, wo kann ich das kaufen? Und nachher mache ich es so, das habe ich eigentlich von den Uhren abgeklaut, wenn du in einen Rolex-Laden reingehst und sagst, ich hätte gerne eine Rolex-Uhr, dann sagen die, hey, nein, kannst nicht einfach eine kaufen. Wer bist du? Wie musst du ein Interview führen? Und die sagen dann, fragen dann, hast du schon eine? Und tun dich dann auf Listen. Und ich finde
das wartest als normal und wartest zuerst mal ewig.
Ewig. Wartest zwei, drei Jahre und dann kennst du irgendjemanden und bekommst vielleicht irgendeine. Aber das ist, häufig probiert man dort halt über den finanziellen Aspekt und eben Wartezeiten, das so zu machen. Ich habe gesagt, ich will ein anderes Modell machen. Ich will nicht ein Zara-Modell haben, ein Modell, wo ich einfach über den Preis gehe und günstig mache und Rabatt habe, sondern mein Modell ist, dass ich über Community gehe. Das heisst, im ersten Schritt können nur Aktionärinnen und Aktionäre meine Sachen kaufen. Also du darfst, andere dürfen noch nicht. Und zwar der Grund ist, dass ich einfach will, die Community, die Leute, die sagen, hey, ich glaube an das, die können zuerst die Sachen kaufen. Das sind jetzt rund etwa 400 Leute, die Aktionärinnen und Aktionäre sind. Und was ich anfange an machen, die Produkte, die ich machen, sind alle unter einem Slogan für mich: Making life easier while adding adventure. Also, das Leben einfacher machen, optimieren, aber trotzdem irgendwie einen Twist drin haben, der spannend ist. All das mache ich Produkte dort drin. Und die erste Produktkategorie, wo ich jetzt dran bin, ist alles rund ums Reisen. Wie kann ich optimiert reisen, so dass ich weniger Stress habe, aber besser kann reisen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist mit einem Startup zusammen das Hemd entwickelt. Das Hemd ist ein Hemd, das ich immer jeden Tag anhabe. Ich habe 7 von diesen Hemden und die verkrügeln nicht. Ich rühre die in den Rucksack hier, ich nehme sie raus und es ist nicht verkrügelt, das Hemd. Ich muss nie mehr glätten. Ich glätte sie 2 Jahre nicht mehr. Dann habe ich einen optimierten Rucksack gebaut, wo ich wirklich für alle Reisen, von 2 Tagen Reisen bis 3 Monate Reisen, meinen Rucksack so optimiert habe, wo aber auch als Rucksack und auch als Business Bag daherkommt, wo ich einfach so optimiert habe für mich. Plus habe ich noch eine Hose und eine Jacke, die auch auf Travel optimiert sind. Zum Beispiel meine Hose hat super viel Reissverschluss, wo ich das Zeug kann nicht tun. Sie hat auch in den Hosensäck innen Strahlenschutz. Das heisst, wenn ich mein Telefon nicht tue, dann gibt es keine Strahlen in der unteren Region. Ich habe eine Jacke, wo ich mit super viel Taschen drin, wo ich Zeug kaniert tue. Und das sind alles Sachen, die mir gefällt haben und die habe ich selber für mich entwickelt. Und ich entwickle sie da in der Schweiz. Ich produziere sie da in der Schweiz. Ich mache einfach nur in der Schweiz. Und habe jetzt die 4 Produkte entwickelt. Und die sind jetzt da. Die sind fertig. Und jetzt geht's darum, jetzt gehen sie in den ersten, ich würde sagen, 3-4 Wochen, gehen sie dann aus einer Community, wo die das können testen, wo die es kaufen können. Und nachher bekomme ich Feedback von der Community. Und darum mache ich es mir so wichtig, oder? Wenn ich ein Produkt lanciere, das shit ist, wenn ich es einfach rausgehe, dann werde ich verrissen. Aber Leute, die Aktionärinnen und Aktionäre sind, die haben das Interesse, dass die Produkte besser werden. Das heisst, ich habe den Loop geschlossen zwischen Konsumentinnen und Miteigentümerinnen und Eigentümern. Und das führt dazu, dass ich den ersten Batch von meinen Produkten, die alles noch Prototypen sind, Feedback bekommen aus der Community. Und so kann ich meine Produkte besser machen. Und das ist so das ganze Gedankenmodell dahinter. Wie kann ich die Leute incentivieren, die meine Produkte kaufen, zu Miteigentümerinnen und Eigentümer werden, dass die eigentlich anfangen, Produkte anfangen zu verbessern und mir helfen, die besser zu machen.
Und in welchem Preisrange sind wir denn da nachher bei den Produkten? Also eben, logischerweise, ich gesagt, du kannst nicht mit Watchnitz Zara H&M Modell fahren. Was kostet denn jetzt nachher so ein Hemd oder der Rucksack? Weißt, mit was muss man da rechnen? Was ist so?
Hey, auch da habe ich mir viele, viele Gedanken gemacht. Und für mich ist es, ist ein Leitsatz, den ich für mich habe, ist you do sales because you are shit at marketing. You do marketing because you have a shit product. Heute im Internet, wenn du ein gutes Produkt hast, verkauft sich das. Weil die Leute machen Reviews, schicken es einander umeinander und sagen, hey, kauf das. Und das hat es früher nicht gegeben. Früher ist einfach die Firma, die am besten Marketing gemacht hat, haben die Leute gekauft. Das ist Beispiel VHS Videokassette versus Betamax. Betamax war eine bessere Technologie, aber VHS hat sich durchgesetzt wegen besserem Marketing. Also die Videokassette für die jungen Zuhörer, die das nicht wissen. Und ich habe mir gesagt, ja gut, ich will geile Produkte und ich will sie in der Schweiz produzieren. Das führt dazu, geile Produkte in der Schweiz produziert ist per se mal teuer. Mhm. Aber ich habe keinen physischen Shop. Das kommt das Ganze von Amorana. Ich mache das alles online. Und ich habe keine Marketingkosten. Das heisst, bei anderen, bei grossen Marketingfirmen, wie zum Beispiel in der Kosmetik oder im Fashion, ist Marketing 30-35%. Dann machst du Produkt, hast noch physische Läden, hast Leute, die dort arbeiten. Nochmal 30% plus minus. Und nachher ein Produkt ist relativ wenig, wo wenig kostet. Darum kostet ein Zara-T-Shirt grundsätzlich auch in der Produktion wenig. Und ich habe mir gesagt, ich drehe das komplett um. Ich schneide die physischen Läden weg. Ich mache alles nur online. Das heisst, ich habe die Kosten nicht. Und das Zweite ist, ich cutte mein Marketing komplett, weil ich ja das alles über Social Media und mit meinem eigenen Content kann machen. Das heisst, die grossen 2 Blöcke, die im Fashion-Bereich oder in der Kosmetik sind, fallen weg. Das heisst, ich kann das Geld nehmen und kann das voll investieren in Hemden. Und zum Beispiel das Hemd, das wird jetzt irgendwie 160 Stutz kosten. Ist teuer, aber nicht exorbitant teuer. Der Rucksack, die Hülle vom Rucksack, ich habe noch so Traveling Pouches drin und das Necessaire, das optimiert ist, ich schätze, das wird irgendwie, der Rucksack wird 500, 550 Franken kosten mit allen Sachen drin, so dass du wirklich so ein Travel-Set hast. Mhm. Ist teuer, ist nicht mega günstig, aber ist auch nicht exorbitant teuer. Also in diesen Ranges bewege ich mich, wo ich die Sachen produziere, wo, weil sie in der Schweiz produziert sind und ich dort das Geld dort rein tue und die geile Produkte rein tue, haben die einen Preis, aber durch das, dass ich keine Marketingkosten habe, keine physische Läden, ist es günstiger.
Aber eben auch vom Pricing her ist es definitiv so, das ist jetzt ein Rucksack für 550 Stutz, ist jetzt tendenziell nicht der Normalverbraucher, der sich das leistet, sondern du bist irgendwo in einer gehobenen Mittelklasse, wo sich das überlegt. Natürlich habe ich, sage jetzt mit dem Netzwerk Unternehmer, Unternehmerinnen, da ist da, nicht immer, aber irgendwann vielleicht ein bisschen Geld rum. Aber in dem Content-Game, und ich sage jetzt eigentlich eben, jetzt bist du an den asiatischen Winterspielen, hast Gold geholt, vom Pricing her, willst du den Fokus auf die Schweiz behalten? Weil du hast vorher schon mal gesagt, eigentlich ist ja der asiatische Markt viel grösser und du hättest ja jetzt eigentlich die Möglichkeit, in den asiatischen Markt reinzugehen. Ich weiss nicht, hast du da Plan? Müsstest du da Sprache anpassen? Willst du das überhaupt? Das irgendwie, ich glaube, nur schon die Philippinen hat. Ich weiss nicht, wie viele Einwohner.
100 aber, Millionen.
Oder? Ist das so auch ein Richtung, wo du willst gehen? Oder willst du dich weiterhin auf die Schweiz fokussieren? Was ist da so Zukunftsplan?
Hey, auch da, ich habe mir viel überlegt gehabt und ich habe angefangen, meinen Content zuerst auf Schweizerdeutsch zu machen und habe da die Schweiz, wo ich wohne, als Feld genommen, zum Ausprobieren. Meine Ambition ist eine internationale Ambition. Und ich merke, wenn ich andere Content Creators anschaue, die vielleicht mit Englisch angefangen haben und jetzt mehr und mehr Schweizerdeutsch machen, wieso? Weil, wenn du halt da hast, du eine höhere Conversion Rate, die Leute, du hast mehr Engagement, die Leute wollen schweizerdeutschen Content. Ich habe angefangen mit schweizerdeutschem Content und gehe jetzt zu englischem Content. Was ein grosses Risiko ist, und meine View-Zahlen sind runtergegangen, ich habe Leute, die mir entfolgt sind. Aber für mich ist das Spiel, das ich will spielen, ist das internationale Spiel. Ich habe mit Amorano etwas gemacht, das national war, da habe ich extrem Freude gehabt, aber ich habe einfach Bock, etwas Internationales zu machen. Und für das ist am Anfang, die ersten eineinhalb Jahre, ist gewesen, okay, ich will einfach mal reinkommen ins Content, ich will verstehen, wie das funktioniert, ich will von jungen Leuten verrissen werden auf TikTok, die sagen, was macht der Grossvater jetzt auf TikTok? Und ich wollte das einfach verstehen. Und meine Produkte, glaube ich, ist ein Publikum, wo nicht eben der Zara-Markt ist, es ist nicht der Hermes-Markt, es ist irgendwo dazwischen innen. Und ich glaube, dass ich dort in jedem Land irgendwie vielleicht, ich würde sagen, vielleicht so 3,000, 4,000, 5,000 Leute habe in den Ländern, die so gross sind wie die Schweiz, wo potenzielle Kunden sind. Also das heisst, die Nische ist relativ klein. Das sind Leute, die sagen, ich gebe Geld aus, bekomme aber ein sehr gutes Produkt dafür, wo ich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, kann brauchen. Das ist mein Ansatz, wo ich Produkte mache. Ich will geile Produkte machen, die Langlebigkeit haben, wo ich selber würde kaufen. Und dort ist mein Approach schon, dass ich will international gehen und jetzt bin ich auch gerade in dieser Transformation vom schweizerdeutschen Content in englischen Content. Das ist hart, weil ich nicht gebürtig Englisch sprechend bin und Leute machen Witz, wenn ich Englisch rede und all das Zeug. Und das ist wieder etwas, wo ich dort rausgehe und wo auch kann nicht funktionieren kann. Aber ich habe mir gesagt, ich probiere das sicherlich eben durch Sterling, durch potenziell irgendwann auf Netflix zu kommen, hast du einfach die Möglichkeit, dann international zu gehen und ein grosses internationales Publikum zu haben.
Ich habe gerade letztens ein Video gesehen, es war ein Gespräch gewesen, auch zwischen Mr. Beast und Mark Zuckerberg und noch zwei weiteren, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass der Mr. Beast ganz klar gesagt hat und auch der Mark Zuckerberg das wie bestätigt hat, die Videos, die viewmäßig am besten funktionieren, sind eigentlich die, die komplett ohne Sprache funktionieren, weil das wirklich international funktioniert, weil du niemand ausschliessest, weil in dem Moment, wo du Englisch redest, eben geht der ganze oder ein sehr grosser Teil vom asiatischen Markt weg, in dem Moment Schweizerdeutsch natürlich. Und es ist ja so, dass das Facebook, Meta sofort beim Upload merkt, ah, das ist ein englisches Video und darum schon nur im englischsprachigen Raum ausspielt und darum auf MrBeast-Niveau das einfach ein Video wird, das schlecht funktioniert. Mhm. Hast du dir das auch überlegt, dass ja, du eigentlich sogar sprachfreie Content gerade würdest machen?
Hey, ich habe mir das auch lange überlegt gehabt. Und ich sehe durch die ganze AI-Welle, die kommt, ein anderes Modell, das ich jetzt gerade sehe. Und ich glaube, was passieren wird, weil die Plattformen haben alles Interesse, den besten Content überall zu promoten. Durch AI und AI-Dubbing, also dass du die Sprache, die du hast, in ein paar Monaten, wirst du können Video-Uploads machen, wo dein Maul angepasst wird und das direkt auf alle Sprachen übersetzt wird. Du siehst es zum Beispiel bei einem schon, MrBeast, den du vorhin erwähnt hast, oder Mark Rober. Wenn du heute auf YouTube gehst, kannst du MrBeast-Videos auf Deutsch schauen, du kannst sie auf Chinesisch schauen, du kannst sie auf Indisch schauen, du kannst all die Sprachen aussuchen, alles über AI. Und das sind jetzt die ganz grossen, die sind an der Speerspitze. Das wird auch in ein paar Monaten zugänglich sein für uns. Und ich will einfach jetzt schon den ersten Schritt anfangen machen, um zu verstehen, was ist Content, der international kann funktionieren. Und ich habe den noch nicht, da müssen wir ganz klar sein. Ich habe den noch nicht, aber es geht nur, indem ich übe und rausgehe und meinen Kopf dort raus tue und das probiere. Und was dann wird passieren, ist in Zukunft, wirst du können deine Stimme einfach über AI generieren lassen. Deine schweizerdeutsche Stimme, deine englische Stimme, deine deutsche Stimme, deine chinesische Stimme. Und nachher werden deine TikTok-Videos, deine Meta-Videos, deine YouTube-Videos, wird der Konsument und Konsumentin nachher einstellen und sagen, ich will sie in dieser Sprache. Und dann bekommst du es in dieser Sprache. Jetzt gehen wir so ein bisschen durch ein Tal von den Tränen, wo jetzt die Leute verschiedene Sachen probieren. Aber eben zum Beispiel auch Content, wo niemand redet, aber die Plattformen haben alle ein intrinsisches Interesse daran, den Content können international zu zeigen. Und darum bin ich so committed auch bei dem und sage, hey, das ist jetzt nur noch eine Monatsfrage, bis die international auf allen Sprachen möglich werden sind.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Care for IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal 1 Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.care4it.ch/mach-dies-ding und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin.
Und hast du das Gefühl, dass durch das so Themen, so nischige Sachen wie jetzt mein schweizerdeutscher Unternehmer-Podcast Probleme bekommen? Weil eben eigentlich der internationale Konkurrenz nochmal viel grösser wird, weil plötzlich jeder kann auf Schweizerdeutsch oder vielleicht auf Deutsch hören und die Sprachbarriere zu englischen Podcasts, wo vielleicht auch wenn du ein bisschen Englisch kannst, manchmal zu schnell sind und nicht alles verstehst, dass das alles fällt und du das irgendwie so als Schweizer Brand eingehst. Mhm. Oder Gegenthese, dass die Leute durch die Masse an Content viel mehr dann auch wieder das Echte und Authentische wollt und wirklich dann eben nicht das Englische von dir, sondern eigentlich wollt das Schweizerdeutsche, der Schweizerdeutsche Alan hören.
Ja, hey, das sind genau die richtigen Gedankengänge aus meiner Sicht. Und zwar sehe ich die wirtschaftliche Welt immer in einem Gedankenmodell, das ich habe, wo Kompression und Expansion heisst. Kompression und Expansion ist ganz etwas Einfaches. Ich komme aus einem Dorf raus, aus Erding, das ist gerade bei Baden. Dort haben wir einen kleinen Laden gehabt, das war ein Willi Lädeli. Das war Expansion. Jedes Dorf hat einen kleinen Laden gehabt. Dann kommt Migros und Coop konsolidiert das Ganze. Plötzlich hast du nur noch Coops und Migros in diesen Städten. Was ist dann passiert? Dann ist das Internet gekommen. Plötzlich hat jeder einen Online-Shop machen können. Das war wieder Expansion. Dann war der nächste Schritt, Es war wieder Kompression gewesen. Die Galaxuses von dieser Welt, die Amazons von dieser Welt, die Bracks von dieser Welt haben angefangen zu konsolidieren. Dann ist Shopify gekommen und du hast wieder können expandieren. Plötzlich hat jeder wieder seinen eigenen Online-Shop. Also es ist immer Kompression und Expansion. Ich sehe es genau gleich beim Content. Der allererste Content, den wir geschaut haben, war schweizerdeutscher Content. Fernsehen, Nachrichten, all das. Und dann plötzlich ist eine Expansionswelle gekommen durchs Internet, wo jeder international hat können schauen. Dort sind dann die grossen YouTuber angefangen gekommen, sind gekommen und man hat die international geschaut und man hat die englischen YouTubers geschaut, die englischen Sachen. Und wir sind jetzt in einer Welle drin, wo es spannend ist, dass es die nationalen, die regionalen Sachen wieder sind. Also jetzt kommen wir wieder in eine nationale, also wir sind in einer nationalen Welle drin. Die Leute wollen den Content hören, wo lokal ist, Sachen, die da in der Region sind, Schweizerdeutsch. Das heisst, die nächste Welle, die ich wieder sehe, ist die internationale Welle, dass du eben Lokale hast, die Content machen durch AI, die global skalierbar ist. Aber es wird dann wieder eine Gegenwelle geben. Und was ist die Gegenwelle, die ich sehe? Und ich sehe die bei vielen Content Creators, dass sie versuchen, auch eine physische Komponente reinzubringen. Das heisst, du hast einen Podcast, du machst einen Live-Podcast, Leute kommen dort an und haben eine Verbindung zu dir. Also, wenn du nur Schweizerdeutsche, und ich rede nicht jetzt in den ersten paar Wochen, sondern ich rede da in den ersten wahrscheinlich 1,5 bis 2,5, 3 Jahren, wo dann wieder die globale Welle wird kommen mit AI. Die sehe ich. Jetzt ist der Trend ist lokaler Schweizer Content. Der globale Trend wird durch AI wieder kommen, bin ich überzeugt. Aber der Verteidigungsmechanismus ist, dass man anfängt, Connections mit den Leuten aufbauen, auf anderen Weg zusätzlich. Eben mit Live-Podcasts, mit Events, die man hat. Und so kann man sich dort dann als regionaler oder nationaler Content-Creator dann auch wieder verteidigen, weil die Leute wollen eine Connection zu einem haben. Das heisst, das kommt immer in Wellen. Es ist nicht irgendwie, dass es abgeschlossen ist. Und das wäre meine Hypothese, dass in 2 Jahren die nächste, die internationale, wo regionale können durch AI global gehen, aber man kann sich schützen, indem man halt eben die physische Connection hat.
Spannende These und ich bin gespannt, wo sie mich herführt, wo ja bis jetzt mit vielen Reisen und so auch alles eigentlich remote gemacht hat, kein Studio hat, nichts. Du machst ja deine Podcasts häufig im Studio und so weiter. Ja, also es macht absolut Sinn und bin gespannt auch, wer sich dann kann haben. Im Moment ist ja eben, sind die kleinen Podcasts am explodieren. Oh. Und wer es da in 2, 3 Jahren noch gibt, bin ich gespannt, weil du und ich wissen beide, wie viel Arbeit das es ist und wie viel Aufwand das es ist, um auf Schweizerdeutsch ein bisschen Reichweite zu generieren. Ich glaube, das unterschätzen die allermeisten. Hey Ellen, ich möchte noch schnell so auf einfach dein Leben eingehen, weil du hast gesagt, du kommst immer wieder zu mir oder fragst, ob du darfst kommen, wenn sich in deinem Leben etwas geändert hat. Und was hat sich denn jetzt geändert? Also eben ursprünglich vom Minimalist, der bei Amorana arbeitet, zum finanziell Freien, wo sein Startup verkauft hat und dann zuerst aber gleich noch minimalistisch weitergelebt hat, so wie ja. Ich es im Kopf habe. Und dann Olympia-Projekt, neue Firma. Hat es denn jetzt auf der privaten Seite oder eben so auf der Seite Leben nochmal einen weiteren Twist gegeben oder etwas Neues? Du hast kein Büro mehr, du hockst in deiner eigenen Wohnung.
In der Küche?
Genau, in der Küche. Ist es Eigentum? Ist es Miete?
Nein, es ist Miete. Ich wohne in der Stadt Zürich. Und auch da wieder, ich habe lieber Asset Light. Ich habe keine Wohnung, wo ich gekauft habe. Ich habe das natürlich nach dem Exit auch kurz angeschaut, aber ich will einfach die finanzielle Freiheit haben, indem ich da die Wohnung habe. Und wenn ich eine andere will haben, dann gehe ich da raus, gebe den Schlüssel ab und habe eine andere Wohnung.
Also dort, wo du investiert hast, möchtest du zum Grossteil einfach Liquidität haben, wo du genau. Schnell kannst hin und her shiften, wo genau. Du nicht musst, noch über den Notar. Okay, spannend. Was ist denn so der Twist gewesen jetzt nochmal? Oder hat sich nochmal etwas geändert? Und nachher ganz am Schluss erzähl einfach, wie das war aus normales Leben, Minimalismus, normales Leben. Da bin ich mega gespannt.
Ja, also ich bin jetzt seit längerem in einer Beziehung, also dort wird sich sicherlich dann auch noch einen oder anderen geben. Schau, am Schluss des Tages sind wir einfach eine beschränkte Zeit auf dieser Welt. Irgendwann bist du weg, irgendwann bin ich weg. Und wenn jemand schon mal an einer Beerdigung war, passiert immer das Gleiche. Es passiert, dass die Leute an einer Beerdigung sind. Nachher liest man den Lebenslauf dieser Person ab. Das geht 5 bis 10 Minuten. Nachher sind alle sehr, sehr traurig. Dann geht man in Apero und dann sagt man, das ist schon eine wunderbare Person gewesen. Das ist wirklich eine unkonventionelle Person gewesen. Die ist wirklich schön mit dieser Zeit zu verbringen und bla, bla, bla. Und nachher, was passiert, dann fragt man, was machst du heute noch? Und nachher ist man wieder in den eigenen Problemen drin. Und dann ist das Leben von dieser Person abgeschlossen. Und dann denkt man vielleicht noch 3, 4 Monate an die Person und am Jahrestag, wenn sie gestorben ist, und vielleicht noch 2, 3 Jahre, und dann ist die Person aus dem Leben raus. Das ist einfach, wie unser Hirn funktioniert. Und das gibt einem, das ist auf der einen Seite, tönt das traurig, aber auf der anderen Seite gibt es einem extrem viel Freiheiten. Dass man einfach kann sagen, hey, man hat das eine Leben, und das tönt klischeehaft und ist abgedroschen. Aber für mich ist es so, hey, ich bin auf dieser Kugel, ich bin beschränkte Zeit auf dieser Kugel und ich mache mein Zeug. In deinen Worten, ich mache mein Ding. Und das führt einfach dazu, dass ich einfach dort nicht will oder keine Lust habe, mir Kategorien zu geben von Leuten von aussen, die sagen, ja, der Alan ist der Dildo-Verkäufer und ich bin das Leben lang der Dildo-Verkäufer. Nein, ich mache einfach die Sachen, wo ich sehe, hey, das ist spannend und das gibt mir irgendwie Befriedigung in meinem Leben. Und das ist das, was ich mache. Mein Leben ist wahrscheinlich nie, auch früher nie normal gewesen. Ich habe mein voriges Leben war immer ein Kampf gewesen. Ich habe immer Startups probiert, nie hat etwas funktioniert. Das klingt jetzt alles so, wenn man die Punkte verbindet, dass das so eine Linie ist gewesen, die aufwärts gegangen ist. Aber du hast es eingangs gesagt, ich habe 50 Projekte ins Sand gesetzt. Nichts hat funktioniert. Ich bin der Loser in meiner Gruppe gewesen von Freunden. Und gesagt, der Alan probiert wieder irgendetwas. Das heisst, es ist dort auch nicht ein normales Leben gewesen. Nachher der Minimalismus ist gekommen, weil ich einfach meine Sachen haben wollen machen, länger wollen machen und habe wenig Kosten wollen haben. Dann kommen wir wieder zum Thema, was ist Reichtum? Ich habe tiefe Kosten gehabt und dafür habe ich das können machen, was ich wollte. Nachher mit dem Exit ist wieder eine andere, also dann ist die Phase von Amorano, wo ich der Dildo-Verkäufer gsi bin, wo ich das gemacht habe. Und jetzt kommt, ist das abgeschossen, jetzt kommt die nächste Phase. Und so wird es immer weitergehen, hoffentlich, weil das ist für mich einfach das Lebenskonzept, das für mich funktioniert und wo mir einfach extrem viel Freude macht. Es gibt andere Lebenskonzepte, das sollen die Leute so machen, wie sie ihnen gefällt, aber ich will einfach mehr für meine Götti-Kinder, die ich jetzt habe, auch können irgendwie eine Gegenthese darstellen, um zu sagen, hey, weisst du was, der Götti, der ist irgendwie, der macht einfach sein Zeug, der macht sein Ding, und mit dem kann man auch erfolgreich sein, sogar irgendwie, wenn man arbeitsloser Görler ist.
Das klingt jetzt so arbeitsloser Görler. Du hast natürlich eine freie Company und du hast natürlich eben den Weg über den Exit von Amorana gemacht. Aber ich finde es extrem wichtig, auf was du eingehen willst. Und auch mega spannend, weil ich glaube, wieder viele Leute, die zulassen, haben das Gefühl, um das zu machen, muss man den Weg über den Exit gehen. Oder du hast jetzt den Exit gemacht und jetzt kannst du machen, was du willst. Und ich behaupte einfach, wenn man ein bisschen kreativ ist und einfach mal überlegt, okay, was bin ich denn bereit zu verzichten, oder? Hey, logisch, du kannst nicht einfach alles haben und du hast jetzt so viel Geld, du kannst viel mehr haben, alles wahrscheinlich auch nicht, oder? Nach oben ist irgendwo immer eine Grenze, aber suche den Weg und am Schluss ist das Ändern von eurem Leben ist einfach eine Entscheidung, die ihr dann umsetzen müsst. Egal was das ist, wie du es gesagt hast, du hast halt gesagt, ich will weniger Kosten haben, ich will irgendwie mehr Freiheit haben, trotz nicht so hohem Einkommen. Das heisst, Minimalismus, alles weggeben, mit möglichst wenig auskommen. Und dann hast du die angestrebte Freiheit hast du erreicht mit viel weniger Geld, weil du halt einfach deine Kosten im Griff gehabt hast und so deine zwei Einnahmen, Ausgaben, die du vorher schon erwähnt hast, dabei gehabt hast. Das musst du halt einfach machen und dann durchziehen und bereit sein, den Weg zu gehen.
Und ich glaube, du hast einen mega wichtigen Punkt gesagt, oder? In der Oberfläche, wenn man sich's nicht lange überlegt, will man alles haben. Oder? Man sieht ein schönes Auto, sagt, oh, hätte ich auch gern. Man sieht schöne Uhr, oh, hätte ich auch gern. Man sieht Leute auf Social Media Ferien, oh, hätte ich auch gern. Oh, die haben ein schönes Haus, oh, hätte ich auch gern. Das ist die erste Stufe. Was ich dann aber für mich gemacht habe, ist, ich habe dann angefangen, analysieren und sagen, ja gut, was will ich denn wirklich? Und da gibt es ein schönes Modell aus der Psychologie, das nennt sich, ich weiß nicht, ob das ein Modell ist, wo wirklich tiefgründige Psychologie ist, aber für mich hat es gelangen, Küche-Psychologie. Du hast 5 Säulen. Genau, du hast 5 Säulen, du hast du hast deine Gesundheit, mentale und physische Gesundheit, du hast deine Arbeit, die du machst, du hast deine finanzielle Freiheit, du hast deine Beziehungen mit Familie und du hast so the reason of being here, so wieso ist man da, was macht man? Und das sind so die 5 Säulen, die ich habe. Und ich bin dann nie gegangen und habe gesagt, ja, was, wenn Psychologie das ja sieht, gehe ich mal in die 5 Säulen und sage, was will ich in diesen 5 Säulen drin haben? Und das hat dann dazu geführt bei mir, dass ich sehr klare Ziele in diesen 5 Säulen drin habe. Ich habe dann auch analysiert, wo stehe ich bei diesen Säulen. Und zum Beispiel vor 2 Jahren bin ich bei der Säule Gesundheit wirklich schlecht gewesen. Und ich wollte dort einfach etwas machen und etwas ändern. Und dann ist ja die Geschichte «From Obese to Olympics» gekommen, also von Übergewicht an Olympia. Und ich habe einfach die 5 Säulen genommen und habe die analysiert. Und nachher führt das eben dazu, dass der erste Impuls, alles zu haben, wird dann durch den Filter von diesen 5 Säulen, wird es dann sehr konkret. Und das heisst, wenn ich einen Freund sehe, der jetzt ein neues Auto hat oder ein Schiff hat, geht das durch meine 5 Säulen-Filter und ich sehe, hey, nein, ich will das gar nicht. Aber der erste Impuls durch das Marketing, durch Gesellschaft, durch Social Media, kommt der Impuls. Und dort durch den Filter das können durchzulassen und sehen, nein, ich will das gar nicht, ich brauche es gar nicht. Und nicht alles müssen zu haben. Das ist genug zu haben und nicht alles müssen zu haben, das ist für mich der grösste Switch, der sich in meinem Leben ergeben hat. Einfach, dass die Freiheit zu haben und das können zu verfolgen. Und ich gebe dir recht, oder? Du musst nicht den Weg gehen, den ich gemacht habe. Ich glaube, zum wieder in den Wellen zu reden. Jetzt haben wir so eigentlich die Phase gehabt von den Exit-Wellen. Also, jetzt in den letzten paar Jahren ist das eigentlich abgeflacht. Ich glaube, wir können jetzt in den Wellen hier, dass du über AI, über No-Code-Tools, über so Themen, dir ein Leben kannst bauen, wo extrem cool ist, wo du nicht einen Exit musst haben, wo du, ich meine, es gibt Apps wie Lovable, wo du kannst Zeug programmieren, wo du keine Programmierkenntnis musst haben und einfach kannst anfangen, Sachen zu testen. Und jetzt kommen wir in die nächste Welle rein. Wir kommen in den nächsten Evolutionsschritt rein. Und das ist möglich. Und am Schluss vom Tag, oder? Darum liebe ich deinen Podcast auch so. Weil es geht darum, den Leuten aufzuzeigen, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt verschiedene Modelle im Leben und am Schluss vom Tag bringt es nichts, wenn du dir das von anderen Leuten lässt, erklären, wie dein Leben sollte sein. Sondern gange dich hier, oder ich bin mich hier gegangen, habe geschaut, was sind die 5 Sachen in der Psychologie, was ist mir wichtig, habe das angefangen für mich definieren und habe sehr ein klares Framework, das ich anwenden kann in allen Lebenslagen. Und das passt auch, ob es mal eine Firma ist oder ob es Girling ist, was auch immer das ist, kann ich das dir tun.
Wie fest hat er für das, und dass du das heute auch kannst, den Minimalismus, den du mal wirklich im Extrem gelebt hast, geholfen? Also, dass du wie gewusst hast, ich habe mit so wenig Sachen gelebt und ich bin trotzdem happy gewesen, dass du jetzt nicht dein Leben wieder überfüllst mit allem. Mhm.
Hey, der Minimalismus ist eine Schule gewesen, die heute immer noch für mich extrem wichtig ist. Und zwar gibt es mir die absolute Freiheit. Ich mache das auch immer noch. Jetzt, ich probiere so ein paar Tage im Jahr, wo ich wirklich auf dem absoluten Existenzminimum lebe. Wo ich auf einer Matte schlafe, nicht im Bett in der Schlaf, wo ich auf einer Matte schlafe, wo ich immer das gleiche Zeug anhabe, wo ich sehr günstig esse. Und ich mache das nicht für andere Leute. Ich mache das für mich selber, weil ich einfach sehe, in meinem Hirn aufzeigen, sage, hey, es geht. Und ich bin trotzdem glücklich mit dem, was ich mache. Wenig Sachen haben, können die Freiheit haben, können am See gehen, spazieren, einen Kaffee trinken. Dort kommt meine Freunde sein. Dort, das ist mein Glück. Und durch alles rundum, durch Social Media, durch alles, was auf einen einprasst, verschiebt sich das ein bisschen. Und dort einfach immer wieder den Filter anzuwenden und zu sehen, hey, ich brauche eigentlich wenig. Und darum hat mir der Minimalismus geholfen, um einfach in meinem Hirn zu sagen, hey, look, am Schluss das, was mich glücklich macht, ist Zeit mit Leuten verbringen, die ich gerne habe, Sport zu machen und irgendwie meine Sachen können umsetzen. Das ist das, was mich happy macht.
Mega geil. Ich bin so froh, hast du früher können, kurzfristig, weil die Zeit rennt und in 5 Minuten musst du weiter. Darum komme ich zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, du stehst eben für Lifehacks, für Optimierungen. Bitte gib uns allen, die zuhören, noch deine 3, ich würde jetzt mal sagen, Tools, tendenziell AI wahrscheinlich, mit, wo dir dein Leben im Moment auf unternehmerischer, beruflicher Seite am meisten vereinfacht oder optimiert. Was nutzt du da und wie nutzt du das?
Ich probiere da auch nicht zu fest abhängig zu sein von den Tools, weil ich glaube, das ist auch immer etwas, wo man sich sehr schnell kann verlieren kann, besonders jetzt eben, wo man all die AI-Tools sieht, welches nutzt man, wie nutzt man es. Für mich ist der Fokus Zeit und meine Attention. Wo tue ich meinen Fokus an? Und was ich gemerkt habe für mich, ist, erstens ist, dass das Telefon, das wir alle in der Hand haben, ist ein neutrales Arbeitsgerät. Es kann sehr positiv sein, aber es kann negativ sein. Das Telefon ist nicht per se aus meiner Sicht positiv oder negativ, sondern es ist ein neutrales Arbeitsgerät. Das heisst, ich muss das Tool so brauchen, dass es für mich möglichst grossen Impact hat. Mein absolut Nummer 1 Impact, wo das Ding hat, ist, ich habe alle Notifications abgestellt. Alle. Auch WhatsApp. Ich bekomme keine WhatsApp-Notification. Ich habe auch die roten Bömbelis, die du oben drauf am App hast, alle abgestellt. Und das führt dazu bei mir, dass mein Hirn nicht konstant gestresst ist vom Telefon. Alles abgestellt. Und dann sagen die Leute, ja, aber was machst du denn, wenn dich jemand probiert zu erreichen? Ich gehe sowieso 6-7 Mal im Tag oder 8 Mal auf WhatsApp. Ich sehe es sowieso. Und es gibt ganz, 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 ganz wenig Sachen, die wirklich innerhalb von den ersten 10 Minuten gemacht werden müssen. Die meisten haben die Möglichkeit von, in 2 Stunden bringst du fast alles an und es gibt wirklich fast nichts, was im Alltag passiert, wo dann wirklich das Hirn sagt einem, doch, gibt's, Kind ist krank, jemand stirbt, was auch immer. Das Hirn sagt das. Aber in der Realität passiert es nicht. Es passiert nicht. Ich habe das gesehen bei mir, seit ich das mache. Das Erste ist, alle Notifications abschalten. Das Zweite, was ich gemerkt habe für mich, ist, und da ist auch wieder eine Kombination, das ist sogenannte Text Replacements auf dem iPhone. Text Replacements sind Tastenkombinationen, wo dir einfach Texte geben. Und ich kombiniere das jetzt in meinem Fall mit ChatGPT. Das heisst, ich habe fast alle Sachen, die ich schreibe, sind optimiert mit Tastenkombinationen. Zum Beispiel, ich bekomme eine Anfrage, ist eine Tastenkombination, die ich habe, die ich bei ChatGPT tue, tue den Namen dort an, ändere und dann generiert es mir eine Antwort auf die Person direkt mit der Ansprache und wo ich dort eine Antwort gebe. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, hey, Kaffee trinken oder was auch immer, gibt es dort optimierte Antwort über Text Replacement.
Also das heisst, nur zum ganz konkret kommen, du bekommst jetzt zum Beispiel über WhatsApp oder E-Mail, bekommst du die Anfrage, hey Ellen, gehen wir Kaffee trinken oder willst du mal mit mir Kaffee trinken? Dann nimmst du das, kopierst das in ChatGPT.
Ich habe eine Tastenkombination, gibt es ein, wo mir ein vorgefertigtes Mail hat, wo sehr ausführlich ist, wo ich sage, hey, das, das und das, wieso mache ich keine Kaffees? Oder wie gibt es trotzdem Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und habe dort ein vorgefertigtes E-Mail, wo ich dann einfach wo ich zum Beispiel Kaffee 0 eingebe und nachher gibt es mir einfach das ganze E-Mail durch. Und die Tastenkombination kannst du für alles Mögliche brauchen. Zum Beispiel habe ich, wenn ich Pass 0 eingebe, dann bekomme ich meine Passnummer plus auch das Ablaufdatum vom Pass. Wenn ich irgendwo auf Reisen bin, ich muss das eintragen. Oder ich gebe 079, gibt es mir gerade meine Nummer. Ich gebe EMMI, gibt gerade meine E-Mail.
Und jetzt hast du aber gesagt, du kombinierst das mit ChatGPT. Wie denn konkret? Also wo hilft das? Ich meine, einfach nur die Shortcuts, das ist es eine, aber wie kombinierst du das denn mit ChatGPT, dass das ein Vorteil wird?
Dann, was ich dann mache bei ChatGPT, ist, ich tue dann den Namen ersetzen und gebe dann noch zusätzliche Infos dort. Zum Beispiel eben, es ist eine Anfrage gewesen, bitte sag der Person, dass sie doch das und das soll anschauen soll. Oder ich tue es noch erweitern mit weiteren Punkten und bekomme dann einfach die Antwort von den Leuten. Also das ist so das Nächste, was ich dann mache. Ich tue es einfach erweitern mit zusätzlichen Informationen und bekomme dann die Nachricht. Und bei mir sind, ich würde sagen, zwischenzeitlich etwa 90% von den Eingaben, die ich mache, über E-Mail, über WhatsApp, sind irgendwelche Tastenkombinationen.
Und dann, nur dass ich es wirklich ganz genau verstehe, dann heisst das, du bekommst die Nachricht, du gehst auf ChatGPT und sagst, irgendwie Geschichte.
Die Taschenkombination?
Das ist eigentlich Antwort 0, eben Kaffee 0. Und nachher sagst du noch, bitte ergänze Namen Nico und irgendwie und sag ihm noch das und das.
Genau.
Und nachher tust du es umformulieren und dann kopierst du es quasi die Antwort von ChatGPT, Copy-Paste wieder ins E-Mail genau, und verschickst es. Okay.
Ich hoffe, dass das Tools irgendwann direkt können machen können. Mhm. Aber jetzt brauche ich das eigentlich für mich hauptsächlich für das. Und du kannst es wirklich bei Tausenden von Sachen machen. Und ich habe hunderte von Text-Replacement-Sachen. Alles Mögliche. Alles, was ich immer und immer wieder schreibe, ist einfach Text-Replacement.
Okay. Hast du noch, eigentlich ist die Zeit durch, aber hast du noch ein letztes? Das sind so die zwei Sachen. Alle Notifications weg, eben Text-Replacement und als nächstes.
Genau. Und als letztes ist für mich ein Tool, das heisst Note to Myself. Note to Self heisst das. Das ist das, was ich habe, um alle Ideen und alles, was mir einfällt, geht einfach aus meinem Kopf raus. Das ist eine App, wo ich da einfach gerade auf meinem Startscreen habe, wo ich da drauf habe. Also der ist auch wirklich sehr gering gehalten. Ich habe ChatGPT, ich habe Note to Myself, ich habe meine Steps und ich habe und ich habe das Wetter. Und wenn ich da drauf klicke, Note to Myself, und ich dann das aufmache, dann kommt gerade das Ding, kann all die Informationen da drin tun und schicke es mir selber. Und dann habe ich sie in der Inbox und die Inbox ist dann auch so über Zapier. Das ist ein Tool, wo du einfach kannst, verschiedene Tools miteinander verbinden, wo du mir dann gerade einen Task macht. Das heisst, ich will alle Sachen, die mich bewegen, alle Informationen, alles, was wichtig ist, aus meinem Kopf rausbringen, aber dass es nicht vergessen geht. Das heisst, ich nutze das Tool Telefon als mein Arbeitstool einerseits eben über Text Replacements. Ich nutze es, indem alle Ideen, die ich habe, einfach gerade aus meinem Kopf rausgehen und dass die gelagert werden im Telefon, aber so, dass ich sie wieder auffinde. Und ich probiere, dass das Telefon nicht mich zu seinem eigenen Sklave macht und mir immer sagt, wenn muss ich etwas machen und wenn nicht.
Alan, danke für die Tipps, mega geil. Ich lasse dich springen, damit du rechtzeitig an deinem nächsten Termin bist. Mega spannend gewesen. Merci für die Zeit. Wir sind bei gut anderthalb Stunden. Also es ist ewig gewesen, aber mega viel Mehrwert. Danke dir vielmals. Viel Erfolg weiterhin und bis gleich.
Danke dafür, immer kommen.
Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, ich muss los.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deis Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.